Ja, heute wird es gehen um die Krankheit von Hiskia und die Gesandten aus Babylon, die im Anschluss kamen. Wir haben jetzt in 5 Teilen insgesamt das Leben von Hiskia betrachtet. Heute ist der letzte Teil davon. Und das letzte Mal im 4. Teil, da gab es die vielleicht größte Geschichte in Hiskias Leben. Es war der Kampf gegen Assyrien und gegen die Armee von Sanherib, dem König der Assyrer. Und wir sahen das erste Mal eine Geschichte, in der Hiskia ernsthaft versagt hat. Als Sanherib heraufzog mit seinem gigantischen Heer, da hat Hiskia seinen Mut verloren und er hat sein Vertrauen verloren in Gott und ließ das Gold und das Silber aus seinen Schatzkammern und noch schlimmer aus dem Tempel des Herrn nehmen von den Türen und gab es den Assyrern als Tribut in der Hoffnung, dass diese wieder abziehen werden. Aber Sanherib, der dachte überhaupt nicht daran, sondern er hat alle Schätze dankend entgegengenommen, hatte damit noch mehr Grund, Hiskia zu verspotten und zog mit seiner Armee einfach weiter Richtung Jerusalem. Und Hiskia, der ist damals von dem guten Weg abgeirrt, den wir in den ersten 3 Predigten sehr deutlich sehen konnten, ganz herausragend sehen konnten. Und statt dass er sich damals auf den Herrn verlassen hat, wie er es vorher immer tat, hat er sich in dieser Geschichte zuerst auf seine eigene Weisheit verlassen und auf seine guten Ideen, auf seine Klugheit. Ja, so geht es auch uns manchmal, wenn wir uns auf unseren Verstand verlassen, anstatt nach Gottes Wegen zu fragen, dann ist das Scheitern häufig bis ja, nahezu immer vorprogrammiert. Und Hiskia kam dann aber irgendwann durch die große Not, vor der er stand, zur Einsicht und er suchte sein Heil alleine beim Gott seiner Väter. Und Gottes Sprachrohr, der Prophet Jesaja, verkündete Hiskia, nachdem er zur Umkehr gekommen war, auch, dass es Rettung geben sollte. Und die Rettung kam prompt. Der Engel des Herrn zog aus in der Nacht und erschlug in einer Nacht 185.000 Mann der gegnerischen Armee. Gott allein kämpfte. Es musste kein Soldat Judas, von denen eh kaum welche vorhanden waren, in die Schlacht ziehen, sondern Gott, der Herr, selber zog in den Krieg für seine Leute. Und diese Geschichte, ich denke, die hat uns sehr eindrücklich gezeigt, wie Gott alles in der Hand hält. Er hält den Lauf der Weltgeschichte in der Hand. Armeen, Kaiser, Fürsten, Präsidenten, sie alle liegen in der Hand Gottes. Auch der größte Diktator oder Tyrann hat keine Macht auf dieser Welt, sondern Gott allein lenkt den Lauf der Weltgeschichte, wie er das für richtig hält. Und es darf uns großer Trost sein, egal was wir sehen. Und wir sehen aber auch, wie Gott nicht nur den großen Lauf der Weltgeschichte in der Hand hält, sondern er sieht auch jedes Detail. Er sieht auch den kleinsten Menschen, er sieht auch hier den kleinen König von Juda und jeden seiner Untertanen. Auch das ist ihm nicht verborgen. Ja, sogar noch weiter, jeden Vogel, jede Pflanze, alles sieht Gott. Und die erste von den 2 heutigen Geschichten, die spielt genau in dieser Zwischenzeit, in der Zeit zwischen der Invasion, als die Invasion bereits begonnen hatte. Das sehen wir daran, dass es heißt, zu dieser Zeit hier im Kapitel 20, 2. Könige, Kapitel 20. Es bezieht sich direkt auf 2. Könige 19 vorher. Das heißt, diese Invasion, sie hat bereits begonnen. Aber im Vers 6 des Kapitel 20 können wir dann auch erkennen, dass der Krieg mit Assyrien noch nicht zu Ende war. Das heißt, ja, wir sind hier irgendwo in der Zeit zwischen Kriegsbeginn und Kriegsende. Die erste Geschichte spielt in der Kriegszeit. Daran können wir auch sehen, dass die Geschichte von Hiskia, wie wir sie hier in der Bibel sehen, dass die nicht immer ganz chronologisch ist, wenn wir sie lesen, sondern es greift teilweise vor und zurück. Und da, ja, muss man sich manchmal ein bisschen bemühen, um die Ereignisse dann sauber zu rekonstruieren. Jetzt während des Krieges, da kommt es hier knüppeldick. Es kommt, wie so oft ist im Leben, ein Unheil kommt nicht allein, sondern gleich die ganze Bandbreite. Wir lesen in 2. Könige 20 im ersten Vers: Zu dieser Zeit, also während des Krieges, wurde Hiskia todkrank. Das heißt, er wurde nicht krank, auch nicht nur ein bisschen krank, sondern er wurde todkrank. Das heißt, er bekam eine Krankheit, an der er sterben musste. Und in so einer schwierigen Situation, mit dieser Krankheit, mit einem Krieg, den Juda verlieren wird, weil die gegnerische Armee viel zu stark ist, da ist es natürlich völlig normal, wenn ein Mensch verzweifelt. Wenn er die Aussichtslosigkeit seiner Lage sieht und voller Trauer ist. Wir wissen nicht, warum Hiskia diese Krankheit bekommen hat. Es könnte zum Beispiel sein, dass es vielleicht eine Strafe Gottes war, weil Hiskia das Gold des Tempels genommen hatte, Gottes Gold den Feinden gab, die damit auch Gott verspottet haben. Vielleicht war es eine Strafe dafür. Vielleicht wollte Gott aber auch Hiskias Blick wieder auf ihn lenken durch die große Not. Manchmal ist es so, dass Menschen erst, wenn sie wirklich in große Not geraten, dann suchen sie Gott erst wieder. Vielleicht war auch das der Grund, dass Gott diese Krankheit noch gegeben hat, um Hiskia wachzurütteln und seinen Blick wieder zu schärfen und auf das Wesentliche zu richten. Die genaue Antwort wissen wir nicht, weil Gott hat es nicht für nötig gehalten, es in seinem Wort zu erklären. Und deswegen wollen wir da letztlich auch keine weiteren Thesen aufstellen oder was mit Gewissheit behaupten. Wir wissen es ganz einfach nicht, warum es passiert ist. Und da sehen wir in 2. Könige 20 im Vers 1, es geht noch weiter. Der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht am Leben bleiben. Ja, Jesaja kommt ans Krankenbett des Königs, der da niederliegt, und es gibt überhaupt keine lange Einleitung, keine salbungsvollen Worte, keine freundliche Begrüßung, kein Trost, kein ermutigender Psalm von David. Jesaja ist knallhart. Es ist nur ein einziger Satz, den er mitbringt, bevor er wieder verschwindet. Bestelle dein Haus, du wirst sterben. Punkt. Mehr nicht. Nichts weiter. Du wirst sterben. Und besonders der erste Teil von diesem Satz, der mutet durchaus ein bisschen merkwürdig an. Auch ganz einfach aus dem Grund, weil es in Hiskias Haus eigentlich nicht viel zu bestellen gab. Mit 99%iger Sicherheit war Hiskia zu diesem Zeitpunkt kinderlos. Kann man ganz einfach ausrechnen, er sollte im Anschluss noch 15 Jahre regieren, ehe sein 12-jähriger Sohn den Thron bestieg. Weitere Kinder sind auch nicht bekannt. So, das heißt, den Thronfolger bestimmen, da gab es nichts zu tun. Es konnte ihm egal sein. Seine Linie würde aussterben. Sonst nichts zu tun. Wir wissen bloß, dass Hiskia eine Ehefrau hatte, aber die wird nicht mal erwähnt in der Geschichte von Hiskia, die wird erst nach seinem Tod erwähnt. Alles, was wir über sie wissen, ist ihr Name. Sie heißt Hephzibba, das heißt ungefähr so viel wie mein Gefallen an ihr. Aber was sagt das schon groß aus über die Ehe oder über den Menschen? Gar nichts im Grunde. Ja, das heißt, Hiskia hatte eigentlich nichts zu tun. Er bekommt die Botschaft, bestelle dein Haus, auch wenn du da eigentlich nicht viel zu tun hast. Du wirst sterben, also zu Deutsch, du kannst jetzt dann sehr bald sterben, weil es gibt ja nichts mehr zu bestellen. Er kann vielleicht höchstens noch Abschied nehmen, vielleicht noch ein paar Streitigkeiten ausräumen aus seiner Ehe mit seinen Untertanen. Aber eigentlich gibt es nicht viel zu tun, ehe er sterben muss. Und im Buch Jesaja, da können wir das sehr deutlich sehen, wie Hiskia diese Nachricht aufgenommen hat. Das Lied, was er schrieb in Jesaja 38, das zeigt uns im ersten Teil sehr deutlich die Gedanken, die Hiskia hatte. Wir lesen da in Jesaja 38 in den Versen 10 bis 16. Ich sprach, nun muss ich zu des Totenreichs Pforten fahren, in der Mitte meines Lebens, da ich doch gedachte, noch länger zu leben. Ich sprach, nun werde ich den Herrn nicht mehr schauen im Lande der Lebendigen. Nun werde ich die Menschen nicht mehr sehen mit denen, die auf der Welt sind. Meine Hütte ist abgebrochen und über mir weggenommen wie eines Hirtenzelt. Zu Ende gewebt habe ich mein Leben wie ein Weber. Er schneidet mich ab vom Faden. Tag und Nacht gibst du mich preis, bis zum Morgen schreie ich um Hilfe. Aber er zerbricht alle meine Knochen wie ein Löwe. Tag und Nacht gibst du mich preis. Ich zwitschere wie eine Schwalbe und gurre wie eine Taube. Meine Augen sehen verlangend nach oben. Herr, ich leide Not, tritt du für mich ein. Was soll ich reden und was ihm sagen? Er hat's getan. Entflohen ist all mein Schlaf bei solcher Betrübnis meiner Seele. Herr, lass mich wieder genesen und leben. Ein hochdepressives Lied eigentlich. Wir lesen hier nirgendwo von der Freude, die Hiskia hatte, weil er wusste, er darf in die Ewigkeit gehen, sondern es ist wie ein schwerer Schlag, ein sehr schwerer Schlag für ihn. Hiskia wollte nicht sterben. Und er reagiert, wie das eigentlich nahezu alle Menschen tun, wenn sie wissen, dass sie sterben müssen. Er ist traurig, er ist verzweifelt, er ist geschockt. Und das ist eine normale Reaktion. Gott hat uns Menschen so geschaffen, dass wir leben wollen. Also dieser Überlebenstrieb, der ist sehr stark im Menschen. Das ist vielleicht mit der stärkste Trieb, den er hat, dass er versucht zu überleben. Hiskia wollte nicht sterben. Und das als ein Gläubiger. Und so sehen wir, auch das gilt für Gläubige. Es ist eigentlich nicht normal, dass ein Mensch sterben will. Auch ein Gläubiger nicht, der weiß, wo er seine Ewigkeit zubringen will. Er hat trotzdem den Lebenswillen und auch kein Gläubiger will eigentlich sterben. Jetzt so mit dieser Botschaft, die Hiskia bekommen hat, klar, unmissverständlich, da gab es nichts falsch zu verstehen, sonnenklar. Da war er wirklich im Angesicht des Todes. Und in diesem Angesicht des Todes, da spielen alle anderen Dinge plötzlich überhaupt keine Rolle mehr. Das ist auch für uns, wenn du mal im Angesicht des Todes stehen wirst, dann spielt es überhaupt keine Rolle mehr, welches Auto du fährst. Da wird es auch keine Rolle mehr spielen, ob du deinen Traumberuf hattest oder ob du den sowieso noch nie leiden kannst. Es wird keine Rolle spielen, ob du den schönsten Urlaub, den du machen wolltest, schon gemacht hast, ob du jedes Jahr wegfahren konntest, ob du dein Traumhaus besitzt, wie du es dir immer vorgestellt hast. Das spielt im Angesicht des Todes überhaupt keine Rolle. In dem Moment, wo du dem Tod ins Auge sehen musst, da gibt es nur noch eine Frage. Da weißt du, du musst alles auf dieser Erde hinter dir lassen. Alles, was du hier liebst, die Menschen, die Dinge, alles, was dir gefällt, du wirst alles nicht mehr sehen. Es wird alles hinter dir zurückbleiben und du wirst gar nichts mitnehmen. Und in diesem Moment, da zählt nur noch eine Frage. Nicht, was war mal, sondern was wird sein? Was wird sein in diesem Moment, wo du durch die Pforten des Todes hindurchschreitest, vom Leben zum Tod? Was wird in diesem Moment sein und was wird im Anschluss sein? Es gibt manche Menschen, die reden sich ein, dass sie sagen, nach dem Tod, da ist einfach gar nichts. Da passiert nichts, alles ist vorbei und es war's. Und diese Menschen, die irren sich ganz gewaltig. Die begehen einen ganz, ganz großen Irrtum. Im Psalm 14, Vers 1, da lesen wir, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Und in Prediger 3, Vers 11, da lesen wir was noch Tieferes. Da lesen wir, Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das heißt, jeder Mensch weiß, dass es eine Ewigkeit gibt. Wenn ein Mensch sagt, ich glaube, es gibt nichts nach dem Tod, dann lügt er. Er redet sich das vielleicht ein. Er hat sich's vielleicht so lange eingeredet, bis er das selber glaubt. Aber tief in seinem Innern weiß jeder Mensch, dass es etwas gibt nach dem Tod, weil Gott es in die Herzen der Menschen hineingelegt hat, dass sie das wissen, es gibt eine Ewigkeit, es gibt mehr als 70 oder 80 Jahre, es gibt die Ewigkeit. Ja, nochmal Psalm 14, Vers 1, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Das heißt, die Bibel redet sehr, sehr klar über solche Menschen. Sie sagt, ein Mensch, der nicht glaubt, dass es Gott gibt, der ist dumm. Das ist ein richtig dummer Mensch, der sich das einredet. Nur ein Idiot würde sowas glauben. Heute sagen das viele Menschen anders. Die sagen, dumme Menschen glauben an Gott und glauben an irgendwas, was sie nicht sehen können. Aber es ist genau anders. Gott, der Herr, sagt, dumm sind diejenigen, die nicht glauben, dass es mich gibt. Weil Gott war vor allen Zeiten, er wird in Ewigkeit sein und er ist schon vor der Ewigkeit gewesen. Gott ist außerhalb von jedem Raum und Zeit. Er, der immer ist und immer war und immer sein wird. Und nach diesem Tod, da müssen alle Menschen vor Gott erscheinen. Es gibt keinen einzigen, der sich drücken könnte und dem irgendwie entkommen kann. Jeder Mensch muss zwingend nach dem Tod vor seinem Schöpfer stehen. Und was wird er da tun? Er muss Rechenschaft ablegen über sein ganzes Leben, von seinem ersten bis zum letzten Atemzug an. Und vielleicht sagst du jetzt, das wird kein großes Problem für mich sein, weil, schau mich an, was für ein guter Mensch ich bin. Wenn man so ist wie ich, da hat man nichts vor Gott zu befürchten. Ich habe niemand umgebracht, ich bin nicht kriminell, ich fahre nicht mal zu schnell in der Stadt. Ich spende auch hin und wieder mal Geld. Ihr seht, wie großzügig ich bin. Und ich bin der netteste Nachbar, den ihr euch vorstellen könnt. Ich bin ein super Kollege. Ich bin hilfsbereit in meiner Familie. Da bin ich absolut vorbildlich. Es gibt niemand, der was gegen mich hat. So ein Mensch wie ich, das wird Gott stark beeindrucken, wenn er das sieht. Gott wird sehr zufrieden mit mir sein, wenn er mich sieht. Aber auch diese Meinung ist vollkommen falsch. Im Psalm 14 lesen wir weiter in den Versen 2 bis 3. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Den Vers sehen wir auch weiter noch im Römerbrief zum Beispiel. Abgewandelt. Ja, Gott hat ganz andere Maßstäbe, als wir Menschen die haben. Für uns sind Menschen schlecht, Mörder vielleicht oder Vergewaltiger, Menschen, die lebenslänglich im Gefängnis sind, das sind schlechte Menschen. Aber wir? Nein. Schlecht sind immer nur die Menschen, die noch schlechter sind als ich. Aber wenn man mal mein Level erreicht hat, das ist gut und nur die drunter sind höchstens schlecht. So denken Menschen. Aber Gottes Augen sind da ganz anders. Wir lesen es ganz klar. Gott sieht auf die Welt und er sieht nicht einen Menschen, der gerecht ist. Er hat keinen gefunden, nicht einen einzigen. Gott ist ohne Schuld, ohne Sünde, ohne Fehler, ohne Makel. Er hat nie etwas Schlechtes getan. Gott ist die Liebe selbst. Und wenn du mal vor Gott stehen wirst, da wird es nicht darum gehen, was hast du Gutes getan, was kannst du da vorweisen. Da geht es darum, was hast du Schlechtes getan. Und das Gute kann das Schlechte niemals aufwiegen. 1000 gute Dinge könnten eine schlechte Sache in den Augen Gottes niemals aufwiegen, der heilig ist. Die Bibel sagt uns sogar, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Gott ist dreimal heilig, nicht nur einmal. Es betont besonders, wie heilig Gott ist. So heilig, dass wir es nicht sein könnten. Und da du weder dreimal noch zweimal, auch nicht mal einmal heilig bist, da du gar nicht heilig bist, gibt es für dich keine Möglichkeit, dass du vor Gott bestehen kannst. Sondern es gibt für dich nur eins, was du verdient hast. Du hast die Hölle verdient und du hast die ewige Trennung von Gott verdient. Aber das ist nicht alles. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4. Und so lesen wir im vielleicht bekanntesten Vers des Neuen Testaments in Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist auf die Erde gekommen. Er ist gestorben. Er war der einzige Mensch, der schuldlos und sündlos gelebt hat. Und er ist schuld und sündlos ans Kreuz gegangen für die Schuld der Menschen. Da hättest du hängen müssen und nicht er. Und er ist am dritten Tage vom Tod auferstanden. Und da lesen wir in Johannes 3 weiter in Vers 18. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Ja, auch du stehst irgendwann vor Gott, eines Tages. Das ist das vielleicht Einzige auf dieser Welt, was sicher ist, dass du irgendwann vor Gott stehen wirst. Und in der Geschichte von Hiskia, da sehen wir auch, dass das sehr, sehr schnell gehen kann. Wir planen in die Zukunft bis 80, 90, wir bereiten alles vor für ein langes Leben. Und wir sehen aber, wie schnell es bei Hiskia gehen kann. Hiskia gerade 39 Jahre alt, in seinen besten Jahren vielleicht. Und es geht ganz schnell. Von einem Moment auf den anderen die Nachricht, du wirst sterben. Sowohl im Himmel als auch in der Hölle, da gibt es an beiden Orten nur Freiwillige. Alle sind freiwillig dort, wo sie sind, an beiden Orten. Du hast die Wahl, wo du sein möchtest. Es ist deine Entscheidung. Und wenn du das hörst und du entscheidest dich nicht für Jesus, dann entscheidest du dich automatisch gegen Jesus. Und auch das ist eine freiwillige Entscheidung, die jeder Mensch treffen darf. Und so, lass mich dir eine Frage stellen. Und die musst du wahrheitsgemäß in deinem Herzen beantworten. Wärst du bereit, noch heute von dieser Welt zu gehen? Und wärst du dann bereit, mit deiner Schuld vor Gott zu stehen? Wärst du heute bereit zu sterben? Und wärst du bereit, dass du dann vor Gott stehen musst? Hiskia, der wandte sich sofort zu Gott. Wir lesen das im Vers 3, im 2. Könige 20, im Vers 2. Er wandte sein Antlitz zur Wand und betete zum Herrn. Und er spricht dann weiter im Vers 3. Ach Herr, gedenke doch, dass ich vor dir in Treue und mit rechtschaffenem Herzen gewandelt bin und getan habe, was dir wohlgefällt. Und Hiskia weinte sehr. Und wir sehen hier was eigentlich Erstaunliches. Wir sehen, dass nirgendwo widersprochen wird gegen diese Worte. Kein Widerspruch. Kein Mensch kommt und korrigiert diese Worte Hiskias. Und auch Gott korrigiert diese Worte hier in seinem Wort nicht. Er widerspricht Hiskia nicht mal, als er sagt, gedenke doch, dass ich vor dir und treue und mit rechtschaffenem Herzen gewandelt bin. Kein Widerspruch, es scheint zu stimmen, es war die Wahrheit. Aber Gott tut was anderes. Gott ist ein Gott, der Gebete erhört. Manchmal anders, als wir denken, aber er überhört niemals ein Gebet. Und er braucht manchmal lang, weil er in anderen Zeitrechnungen denkt als wir. Und er ist manchmal sehr schnell. Und hier sehen wir, dass Gott sehr, sehr schnell ist. In Vers 4 lesen wir, als Jesaja noch nicht zum mittleren Hof hinausgegangen war, da kam das Wort des Herrn zu ihm. Ja, der mittlere Hof, ich weiß nicht, wie groß der Palast war, aber weit kann er nicht gekommen sein. Wir reden ja höchstens über ein paar Minuten, seit er vom Krankenbett wieder gegangen ist. Und jetzt, er ist kaum zur Tür draußen, da betet Hiskia und Gott erhört sofort das Gebet und spricht zu Jesaja, der auf dem Absatz kehrt macht. Und er sagt, Gott selber sagt zu Jesaja, kehre um und sage Hiskia, dem Fürsten meines Volks, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich gesund machen. Am dritten Tage wirst du hinauf in das Hause des Herrn gehen. Ja, Gott erbarmt sich. Er verlängert Hiskias Leben um weitere 15 Jahre und seine Regierungszeit wird damit mehr als verdoppelt. Und der Trauergesang im Buch von Jesaja, den wir lesen, der verwandelt sich ab Vers 17 plötzlich. Dann lesen wir in den Versen 17 bis 21. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Denn die Toten loben dich nicht und der Tod rühmt dich nicht. Und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue. Sondern allein die da leben, loben dich so wie ich heute. Der Vater macht den Kindern deine Treue kund. Der Herr hat mir geholfen, darum wollen wir singen und spielen, solange wir leben im Hause des Herrn. Und im Vers 7 in 2. Könige 20, da sehen wir auch wieder, wie Gott heilt. Jesaja sprach, bringt ein Pflaster her von Feigen. Und als sie das brachten, legten sie es auf das Geschwür und es wurde gesund. Ja, Gott heilt hier durch eine Medizin, durch das Feigenpflaster. Und es zeigt, Gott ist der Herr über Krankheit. Er alleine bestimmt, ob wir krank sein werden oder ob wir gesund sein werden. Und wenn Gott uns gesund machen wird, möchte, dann kann er das tun, wie er das will. Und er kann das durch übernatürliche Wunder tun, aber er kann das auch schlicht und einfach durch Medizin tun oder durch einen Arzt. Das zeigt uns sehr klar hier, dass für Christen es sehr wohl erlaubt ist, zum Arzt zu gehen, in ein Krankenhaus zu gehen, Medizin zu nehmen. Es ist kein Widerspruch, sondern die Bibel zeigt uns ganz klar, das ist in Ordnung, aber ob es wirklich was nutzt, darüber ist Gott alleine der Herr. Der Hiskia, der kann sein Glück kaum fassen und er bittet Gott um ein Zeichen und Gott ist gnädig und gewährt diese Bitte sofort. Übrigens, sein Vater Ahas, der hat auch mal, hätte ein Zeichen kriegen können und er wollte aber keins. Und nicht weit von dem Ort, an dem wir jetzt unser Zeichen sehen, da stand auch der Ahas in Kapitel 7, als Gott sagt, Jesaja Kapitel 7, als Gott sagt, ja, bitte dir ein Zeichen. Und da sagt Ahas, nein, 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 Gott, wir wollen doch dich nicht verführen, er heuchelt. Und da spricht Gott, ja, dann gebe ich euch ein Zeichen. Die Jungfrau wird schwanger werden. Ist also auch hier an diesem Ort passiert. Im Vers 9 bis 11, da lesen wir, Jesaja sprach, dieses Zeichen wirst du vom Herrn haben, dass der Herr tun wird, was er zugesagt hat. Soll der Schatten an der Sonnenuhr 10 Striche vorwärts gehen oder 10 Striche zurückgehen? Hiskia sprach, es ist leicht, dass der Schatten 10 Striche vorwärts gehe. Das will ich nicht, sondern dass er 10 Striche zurückgehe. Da rief der Prophet Jesaja den Herrn an und der Herr ließ den Schatten an der Sonnenuhr des Ahas 10 Striche zurückgehen, die er vorwärts gegangen war. Ja, wir sehen, wie groß Gott ist. Gott ist größer als Planeten, als die Sonne, als der Mond, als die Erde, als alle Universen und Galaxien. Selbst das ganze Weltall, was so groß ist, dass kein Mensch das begreifen kann. Das ist Billiarden und Trilliarden Kilometer und Lichtjahre im Durchmesser. Und es ist aber doch so klein, dass es bei Gott in seine Hand reinpasst und er es in seiner Hand halten kann. Und Gott tut hier was, da wird dir jeder Physiker sagen, dass das unmöglich ist. Die Striche auf der Sonnenuhr gehen rückwärts. Und da jeder von uns weiß, dass sich die Erde nur in eine Richtung dreht, wissen wir auch, dass das nicht möglich ist. Die Striche können nicht rückwärts gehen. Sowas kann nicht passieren. Das heißt, hier liegt offensichtlich ein Wunder vor. Es passiert etwas, was sonst niemals passiert. Die Sonne läuft nicht andersrum, beziehungsweise die Erde, um genau zu sein. Und wie genau Gott es jetzt gemacht hat, da gibt es verschiedene Meinungen darüber. Ich persönlich, ich gehe einfach von der aus meiner Sicht naheliegendsten Variante aus. Ich glaube tatsächlich, Gott hat die Rotation der Erde umgedreht in diesem Moment und hat die Erde rückwärts laufen lassen. Und für die naturwissenschaftlichen Probleme, die daraus vielleicht folgen, da bin ich sehr überzeugt, da hat Gott sicherlich auch eine Lösung gefunden. Weil wer das Universum in der Hand hält und wer die Rotation der Erde bestimmt, der bestimmt auch das, was auf der Erde passiert. Und gerade in den Evangelien, da sehen wir zahllose Beispiele, wo unser Herr Jesus selber dient. Und da merken wir, dass Naturgesetze für den Herrn Jesus keine Gesetze sind. Die spielen keine Rolle für den Herrn. Er gebietet über Wind, über Wasser. Er gebietet über Krankheiten. Und der Herr Jesus, er gebietet letztlich sogar über den Tod. Und von daher habe ich da keine Bedenken, dass es da irgendwelche Probleme geben könnte, wenn der Herr die Rotation der Erde umkehrt für ein kleines Stück. Und manche Menschen benutzen übrigens die Stelle, um der Bibel vorzuwerfen, dass sie sagen, ach, schaut euch dieses antiquierte Weltbild an. Unglaublich. Schaut mal die wissenschaftlichen Irrtümer. Hier steht nämlich, die Sonne geht rückwärts. Dabei weiß doch eigentlich jeder, dass die Erde um die Sonne geht und nicht die Sonne. Die haben in der Bibel gedacht, die Sonne würde sich um die Erde drehen. Sind die blöd? Das ist der Beweis. Wir schmeißen die Bibel gleich weg. Kann nicht Gottes Wort sein, wenn die sowas glauben. Aber es ist natürlich sehr einfach zu widerlegen, von was geht es hier aus? Es ist ganz einfach, es geht natürlich von dem Standpunkt desjenigen aus, der auf der Erde steht und zum Himmel schaut. Und dann schaut es eben so aus, als ob sich die Sonne dreht. Die Beschreibung ist vom Standpunkt des Beobachters auf der Erde. Und im Übrigen, wir machen das heute ganz genauso in unserer Sprache. Müsst ihr mal darauf achten. Stellt euch vor, ihr habt ein verliebtes Paar und die sitzen an einem schönen Sonnenuntergang, an einem schönen Sommerabend auf einem Berg und schauen der Sonne zu. Und wer würde da jetzt sagen, oh, ist aber ein schöner Erduntergang heute. Schau mal dahin. Würden wir auch nicht machen. Wir sagen auch Sonnenuntergang, obwohl die Erde eigentlich untergeht und nicht die Sonne. Also von daher, davon müssen wir da keine Bedenken haben. Ja, die Zeit vergeht. Hiskia wird gesund. Die Assyrer sind besiegt. Es geht bergauf im Lande, auch für Hiskia persönlich. In 2. Chronik 32, 27 bis 30 lesen wir, Hiskia hatte sehr großen Reichtum und Ehre und sammelte sich Schätze von Silber, Gold, Edelsteinen, Spezerei, Schilden und allerlei kostbarem Gerät. Und er baute Vorratshäuser für den Ertrag an Getreide, Wein, Öl, Ställe für die verschiedenen Arten von Vieh und Hürden für die Schafe. Und er baute sich Städte und hatte Vieh, die Menge an Schafen und Rindern, denn Gott gab ihm sehr großes Gut. Das ist der Hiskia, der die obere Wasserquelle des Gihon verschloss und sie hinunterleitete westwärts zur Stadt Davids. Denn es gelangen Hiskia alle seine Werke. Ja, bei unserem König läuft wieder alles prima und wir sind schon fast geneigt zu sagen, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Aber die Bibel hat noch eine letzte Geschichte aus Hiskias Leben. Und es ist leider wieder eine traurige Geschichte. Der gigantische Sieg über die Assyrer, der sprach sich herum in der damaligen Welt wie ein Lauffeuer. Die große Weltmacht, die unbesiegbare, wird vernichtend besiegt vom kleinen Juda, von einem Zwergstaat. Und gottesfürchtige Juden, das sehen wir hier, sie haben Gottes Hand erkannt. Sie brachten ihm Gold, Silber, Vieh, alles zum Dank. Aber die heidnischen Völker, die konnten Gottes Hand darin natürlich nicht erkennen. Die haben gar nichts erkannt, weil sie Gott nicht kannten. Und in 2. Chronik 32, Vers 23 heißt sogar, dass Hiskia erhoben wurde in den Augen aller Nationen. Und wenn ein Mensch erhoben wird in den Augen aller, dann ist es natürlich eine große Ehre für den Menschen und es ist schön und macht Spaß. Aber je höher man erhoben wird, umso tiefer kann man auch wieder fallen. Und besonders schmerzhaft ist nicht nur der Fall, sondern vor allem auch die Landung. Und zwischen diesen vielen Bekundungen von Ehre und Anerkennung, wie wir es auch hier sehen, da steckt oft was ganz Giftiges drin. Da drin stecken giftige Köder, giftige Schlangen und auch Gläubige fressen, wenn die Ehre kommt und der Ruhm und die Anerkennung, dann fressen auch Gläubige die Giftköder gerne mit. In 2. Chronik 32, 25 lesen wir die Reaktion von Hiskia auf das, was passiert ist. Hiskia vergalt nicht nach dem, was ihm geschehen war, denn sein Herz überhob sich und darum kam der Zorn über ihn und über Juda und über Jerusalem. Ja, wenn Ehre und Geld, Stolz, Hochmut, Erfolg, wenn das und Scheinfrömmigkeit, wenn das an unseren Herzen und unseren Blicken arbeitet, dann muss Gott uns manchmal auf den Boden der Realität zurückholen. Und eine Variante, wie er das tut, ist, dass er sich manchmal einfach von uns zurückzieht und sich uns selber überlässt, uns und unserer eigenen Natur, unserem sündigen Wesen. Und das ist Scheitern schon mit Sicherheit vorprogrammiert. Und so tut es Gott auch hier, als die Botschafter der Fürsten von Babel zu ihm gesandt waren, um nach dem Wunder zu fragen, das im Lande geschehen war, verließ ihn Gott, um ihn zu versuchen, damit kund würde alles, was in seinem Herzen ist. Und ohne Gottes Hilfe sollte sich jetzt zeigen, was wirklich in Hiskias Herzen war mittlerweile. In 2. Könige 20,12 lesen wir, zu dieser Zeit sandte Merodach Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel, Brief und Geschenke an Hiskia, denn er hatte gehört, dass Hiskia krank geworden war. Ja, der babylonische König, er schickt Geschenke, er schickt Brief und er hat einen klasse Vorwand gefunden, nämlich, dass Hiskia krank war. Und es ist natürlich eine gute Gelegenheit, um sich mal ein bisschen einzuschleimen und mal zu gucken, was ist. Und da schickt er das alles zu Hiskia und sagt: Hiskia, ich habe gehört, du warst so schwer krank, aber wir haben gehört, dir geht's wieder gut. Und es freut uns so sehr. Ach, das ist so schön, dass es dir wieder gut geht. Das freut uns. Hurra! Der Angelhaken ist ausgeworfen mit einem schönen, giftigen Köder dran. Und so wie der Fisch oft nicht weiß, was ihm passieren wird, wenn er in den Angelhaken beißt, so geht's auch Hiskia. Ja, und wie reagiert er? So eine hohe Gesandtschaft wie der Babylonier, die stand sicherlich nicht plötzlich in seinem Thronsaal, sondern die Boten, die Geheimdienste, die haben das mit Sicherheit längst gesehen, wer da auf dem Weg ist. Das heißt, Hiskia hatte Vorbereitungszeit, um sich zu überlegen, da kommen wichtige Leute aus einem mächtigen Land. Was kann ich tun, wenn die da sind? Was werde ich tun? Und eine kluge Idee wäre zum Beispiel gewesen, man könnte mal den Propheten Jesaja holen. Weil dem sein Rat war bisher immer Gold wert als Sprachrohr Gottes. Aber Hiskia begeht hier den gleichen Fehler, wie er ihn begangen hat, als die Assyrer kamen. Er holt nicht den Propheten Jesaja. Der fähigste Ratgeber bleibt zu Hause und Hiskia erledigt es alleine. Und im Vers 13 sehen wir auch, wie er reagiert, als die Boten kamen. Hiskia freute sich über die Boten. Ja, er freute sich über die Boten aus so fernem Lande, aus so einem mächtigen großen Königreich. Und die kommen, warum kommen sie? Ihm zur Ehre, weil er hat die Assyrer besiegt und er ist gesund geworden. Und diese Boten, die sind wahrscheinlich mit unterschiedlichem Interesse gekommen. Sie sind vielleicht einmal gekommen, weil Babylon war noch nicht die Großmacht, die es später war, sondern Assyrien war die Großmacht. Also haben sie Verbündete gebraucht. Und wer empfiehlt sich da vielleicht besser als Verbündete, als das Land, was die Assyrer krachend besiegt hat? Und falls das Bündnis nichts werden sollte, dann kann man wenigstens schon mal schauen, wie der Feind so aufgestellt ist und kann auch das mal verwerten, falls es zu keinem Bündnis kommen wird. Ja, und was macht Hiskia im Vers 14, im Vers 13? Er zeigte ihnen das ganze Schatzhaus, Silber, Gold, Spezerei, das beste Öl und das Zeughaus und alles, was an Schätzen vorhanden war. Es war nichts in seinem Hause und in seiner ganzen Herrschaft, was ihnen Hiskia nicht gezeigt hätte. Und Hiskia, er fällt also voll darauf herein. Die Boten kommen, bauchpinseln ihn und er kapiert es nicht. Er sieht den Angelhaken nicht hinter dem leckeren Essen. Und Hiskia, der hatte hier eigentlich eine fantastische Gelegenheit, wie auf dem Silbertablett. Hier hätte Hiskia was erzählen können für die Menschen, die aus fernen Landen kamen. Hier hätte er erzählen können, wer den Sieg über die Assyrer wirklich gewirkt hat, dass es Gott der Herr war, der den Krieg geschlagen hat. Er hätte Zeugnis geben können über die Allmacht Gottes, über die Größe Gottes, dass Gott nicht einen Mann brauchte, um ein hunderttausende Männer starkes Heer zu besiegen. Er hätte sagen können, wer der wahre Gott ist, wer der lebendige Gott ist und dass die Götter der Babylonier tot sind. Und das hätte sie vielleicht wirklich beeindruckt, auch für einen späteren Krieg, wenn sie wissen, ja, sie haben eine kleine Armee, aber einen großen Gott, der bei ihnen ist. Er hätte ihnen das Evangelium sagen können. Dann, in diesem Fall, da wäre Gott die Ehre zuteil geworden, die er wirklich verdient gehabt hätte, nach all dem, was er getan hat. Aber was macht Hiskia? Er zeigt alle seine Schätze, er zeigt alle seine Reichtümer, was in den geheimsten Kammern ist, alles legt er vor ihnen offen. So passiert es eben, wenn Reichtum die Sinne vernebelt. Und in den Sprüchen Agurs, Sprüche 30, Verse 7 bis 8, da sagt Agur auch, lass Armut und Reichtum fern von mir sein. Weder Armut noch Reichtum ist für den Menschen erstrebenswert. Und die Babylonier, die wissen jetzt genau, wie stark Juda ist. Und statt einen König zu sehen, der ergriffen von der Größe Gottes ist, und von der Gnade, da lernen sie jetzt eigentlich einen hochmütigen und selbstdarstellerischen König kennen, der sich selber in den Mittelpunkt stellt und ins Rampenlicht. Und geht es uns nicht oft genauso, dass wir, wenn wir den Menschen was erzählen könnten, dann zeigen wir vielleicht die Gaben, die wir haben oder das, auf was wir stolz sind, unsere Verdienste, und wir vergessen aber den Geber von all dem. Und so auch hier Hiskia. Und ja, die Party ist bald zu Ende. Die Babylonier sind weg, jede Party geht mal zu Ende. Und Hiskia, der schwebt noch auf Folge 7, ist ganz euphorisch und dann kommt der Partycrasher vorbei. Hiskia bekommt einen äußerst unangenehmen Besucher, den am liebsten keiner sehen will und schon am besten gar nicht, als die Babylonier noch hier waren. Es kommt sein wandelndes Gewissen vorbei. Und dieses wandelnde Gewissen, das hat die äußerst ungünstige Eigenschaft, dass es immer ganz blöde, peinliche, unangenehme Fragen stellt. Der Prophet Jesaja kommt vorbei. Und fragt er in Vers 14, es kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und sprach, was haben diese Leute gesagt? Und woher sind sie zu dir gekommen? Es ist interessant, auf die erste Frage, was haben sie gesagt, da lesen wir keine Antwort. Es ist nicht überliefert in der Bibel. Gott hielt es nicht für wichtig, was sie gesagt haben. Aber die zweite Frage, woher sind sie gekommen, die beantwortet Hiskia noch ehrlich. Sie sind aus fernem Land gekommen, aus Babel zu mir. Vermutlich nicht ohne Stolz. Und in Vers 15, da kommt jetzt die dritte unangenehme Frage, aber immerhin antwortet Hiskia ehrlich. In Vers 15 fragt er, was haben sie gesehen in deinem Hause? Und Hiskia spricht, sie haben alles gesehen, was in meinem Haus ist. Und es gibt von meinen Schätzen nichts, was ich ihnen nicht gezeigt hätte. Hiskia ist wenigstens ehrlich, aber vielleicht hat er auch noch gar nicht kapiert, worauf der Prophet Jesaja überhaupt hinaus wollte. David hat auch bis zur letzten Sekunde nichts verstanden, als Nathan vor ihm stand. Und Hiskia antwortet ehrlich und Jesaja antwortet auch ehrlich im Namen Gottes, Verse 16 bis 18. Höre des Herrn Wort, siehe, es kommt die Zeit, dass alles nach Babel weggeführt werden wird, was in deinem Hause ist und was deine Väter gesammelt haben bis auf diesen Tag. Und es wird nichts übrig gelassen werden, spricht der Herr. Dazu werden von den Söhnen, die von dir kommen, die du zeugen wirst, einige genommen werden, dass sie Kämmerer seien im Palast des Königs von Babel. Ja, bis das passieren würde, da sind noch so ungefähr 95 Jahre vergangen. Wer dann auch wissen möchte, wie sah das damals aus, dem empfehle ich das Buch Jeremia. Und die Antwort von Hiskia in Vers 19, das Wort ist gut, das der Herr geredet hat durch dich, denn er dachte, es wird noch Friede und Sicherheit sein zu meinen Zeiten. Es ist nicht ganz leicht zu interpretieren, wir wissen eigentlich nicht, wie wir es auslegen sollen. Es mag erstmal sehr egoistisch klingen, nach dem Motto, nach mir die Sinnflut, Hauptsache zu meiner Zeit ist Frieden und was mit meinen Nachkommen ist, naja, egal, ich bin tot. Aber wir können es vielleicht auch positiv auslegen. Wir sehen von Hiskia kein Herummeckern, kein Abstreiten, kein Hadern, kein Verhandeln, sondern er beugt sich unter Gottes Gericht und erkennt seine Schuld. Wir sind damit am Ende von Hiskias Leben angelangt und sein Leben und seine Taten, die halten für jeden Christen viele, viele Lehren bereit. Auch die schlechten Geschichten, so wie heute, dürfen sehr lehrreich für uns sein, aber was noch viel eindrücklicher für uns sein sollte, sind diese vielen positiven Dinge, die wir gelesen haben über Hiskia. Sein Leben, mit dem er ein leuchtendes Vorbild für uns sein muss eigentlich. Und es wird Abschlussbilanz gezogen über den König von Hiskia. Die Abschlussbilanz, die das Volk über Hiskia spricht, lesen wir. Hiskia legte sich zu seinen Vätern und sie begruben ihn über den Gräbern der Söhne Davids. Und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem gaben ihm Ehre bei seinem Tod. Ja, ein geliebter König ist gegangen. Und noch wichtiger als das Fazit des Volkes ist aber das Fazit, was Gott am Ende des Lebens von Hiskia zieht. Und da wollen wir erneut das lesen, was wir als ersten Bibeltext in der allerersten Predigt gelesen haben, in 2. Könige 18, die Verse 3 und 5 bis 7. Und in diesen Versen, da sehen wir, dass Gott geduldig ist und gnädig und von großer Güte und Treue. Und da sehen wir auch, dass Gott so gnädig war, dass er diese dunklen Stunden von Hiskias Leben, die wir jetzt sehen konnten, dass Gott die großzügig verschweigt. Wir lesen, er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm und alles, was er sich vornahm, gelang. Ja, das ist das Fazit, was Gott sieht, ein sehr gnädiges Fazit, trotz mancher Schwächen. Und so mögen auch wir aus diesen Geschichten, die wir gesehen haben von Hiskia, aus seinem Leben, mögen auch wir weise werden dadurch und mögen auch wir unser Herz so auf Gott ausrichten, wie es Hiskia auch tat in seinem Leben, damit vielleicht auch am Ende von unserem Leben eines Tages mal Gott so ein Fazit über uns ziehen darf.